Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 27. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Ich wünsche auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, einen wunderbaren guten Morgen und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Wir werden auf die neuesten Entwicklungen rund um die Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt zu sprechen kommen. Wir werden aber auch über den Tod des Papstes und die entbrannten Diskussionen um seinen Nachfolger sprechen. Über düstere Prognosen, das IWF werden wir uns unterhalten, sowie über die zunehmenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan im Zuge eines verheerenden Terroranschlages. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie sind jetzt wieder in Ihrer neuen Heimat. Dort gehen, wie Sie mir gestern auch Sie hatten mir gestern auch noch Bilder geschickt, dort gehen die Bauarbeiten an Ihrem Haus auch schnell voran. Also wie war Ihre Woche noch? Sie waren ja noch in St. Petersburg, haben dann auch noch einen Abstecher gemacht in Veliki Nowgorod und sind dann jetzt seit Dienstag oder Mittwoch wieder in ihrer neuen Heimat, dort in der russischen Provinz im kleinen Dorf. Also wie war der Trip noch, Frau Kneißl, und wie kommen Sie mit den Bauarbeiten an Ihrem Holzhaus weiter, Frau Kneißl?
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Auch danke all unseren Zuhörern, die oftmals auf dem YouTube-Video da wirklich sehr, sehr sympathisch kommentieren und alles Gute wünschen. Das ist wirklich, bereichert das Leben. Die Tage in St. Petersburg waren noch sehr intensiv. Ich habe eigentlich Osterstimmung wirklich erst in der Osternacht um Mitternacht gehabt, weil wir hatten sehr viele Veranstaltungen, Unterricht, noch zwei große Vorträge am Samstag. Und ich wurde dann kurzfristig eingeladen zu einer Mitternachtsmette in der Stadt, wo sich ein Frauenkloster befindet, das ist nicht weit weg von unserem Büro. Und war eine sehr, sehr feierliche und berührende Stimmung, weil ich eigentlich jetzt, muss ich sagen, seit 5 Jahren nicht mehr in einer Osternachtmesse war. Und wir sind dann mit den Kerzen um dieses Kloster mitten in der Stadt gegangen. Alle Leute eigentlich, auch die mit ihren Autos auf der Straße unterwegs waren, da war kein besonderer Polizeischutz oder sonst irgendwie erforderlich. Da nimmt man aufeinander Rücksicht. Und war eine schöne Stimmung. Ich habe dann Sonntag bei Freunden verbracht. Es war eiskalt und regnerisch. Hier im Dorf war plus 26 Grad, in St. Petersburg ganze Null. Aber umso mehr habe ich mich gefreut auf die Rückreise. Und ich war dann eben noch in Veliki Nowgorod für einen Vortrag. Habe dort auch den neuen Gouverneur getroffen, der mich mittlerweile schon als Freundin des Nowgoroder Oblastes bezeichnet, was sehr freundlich ist. Wir haben es im letzten Podcast kurz erörtert. Russland hat ja viele Hauptstädte und eine davon ist auch Veliki Nowgorod, das so um die 1200 Jahre alt ist. Eine interessante Stadt, also wer eine Russlandreise unternimmt, St. Petersburg, es ist nicht allzu weit weg von dort, 2 Autostunden. Und von dort gibt's dann eine wirklich sehr gut ausgebaute, mautpflichtige Schnellstraße nach Moskau. Die ist ein bisschen langweilig, also man muss beim Autofahren dann wirklich aufpassen, weil das ist wie eine lange Schneise von ein paar hundert Kilometern. Und ich hatte großes Glück, es war ein schwerer Unfall, bevor ich dort vorbeifuhr. Und man ist dann einfach sehr, sehr dankbar und froh, wenn man wieder zu Hause ist nach 11, 12 Stunden im Auto. Aber hier ist die Baustelle wirklich gut im Werden. Also ich bin dankbar für all die Arbeiter, die wir gefunden haben aus den Dörfern. Ich wollte ganz bewusst nicht einen Projektmanager oder wie man das nennt, sozusagen beauftragen, der dann Dumpingpreise, zentralasiatische Arbeiter unter schlechten Bedingungen sozusagen anstellt, sondern wir haben wirklich Arbeiter aus den Dörfern in der Umgebung gefunden. Die arbeiten anders und ich koche dazwischen wieder Kaffee, koche Würsteln und bin froh, dass einiges weitergeht und das Wetter auch hält. Das ist es.
Ja, und wir hatten uns im Vorgespräch, das fand ich auch ganz interessant, so ein wenig über die Arbeitsverhältnisse und Bedingungen in Russland unterhalten. Da hatten Sie mir eben erzählt, ja, natürlich, ein russischer Arbeiter, ein Handwerker verdient jetzt nicht so viel wie hier im Westen oder in Deutschland, aber die Abgabenlast ist auch viel geringer. Sie hatten da noch ein paar interessante Zahlen genannt, Frau Kneißl. Vielleicht können Sie auch da nochmal ausführen. Wie ist das denn in Russland, wenn man dort beispielsweise als Handwerker arbeitet, als Bauleiter womöglich auch, also mit was für zusätzlichen Kosten und Steuern ist man dort konfrontiert und wie verhält sich das auch jetzt hier im Verhältnis zu Deutschland, wo wir mittlerweile massiv hohe gestiegene Nebenkosten haben, sei es die Steuerlast, die hier erdrückend ist, der Spitzensteuersatz liegt hier bekanntermaßen bei 42%. Ich als Selbstständiger habe auch enorm hohe Kosten für die Krankenversicherung beispielsweise noch, die man aus eigener Tasche zahlen muss und dafür kaum etwas bekommt. Die Verbraucherpreise sind enorm gestiegen. Wenn man hier essen gehen will, zahlt man sich dumm und dämlich. Die Inflation hält weiter an. Vielleicht können Sie da noch mal so ein wenig ins Verhältnis setzen, was es denn damit auf sich hat, dass man als russischer einfacher Arbeiter natürlich weniger verdient, aber Sie haben auch gesagt, kaum Abgabenlast hat, Frau Kneißl.
Also Arbeiter haben Kleinunternehmen, sind entweder als Einzelpersonen ein Kleinunternehmer gemeldet oder sie haben in ihrer Gesamtheit ein Kleinunternehmen aufgebaut. Und ein solches Kleinunternehmen hat eine Steuerlast von 6%. Ein Angestellter eines größeren Unternehmens hat einen Steuersatz von 13%. Es wurde im letzten Jahr eingeführt, der 13% Flat-Tax-Satz wurde erhöht für Steuerzahler, die mehr als, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, 500.000 Rubel, also das sind umgerechnet, helfen Sie mir kurz, der Rubel ist jetzt gestiegen, aber es sind, sagen wir mal, wenn man mehr als 55.000 verdient, dann kommt man auf einen Steuersatz von 20%. Aber man kann sich hier als, es sind nicht 500.000, es sind wenn man mehr als 500.000 im Monat, das sind ja bei nicht Jahreseinkommen, sondern 500.000 im Monat, also dann hat man einen höheren oder ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber jedenfalls wurde der Steuersatz von 13%, der vorher galt, im Vorjahr für bessere Verdiener erhöht auf 20%. Aber genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es sind, wenn man mehr als 350 oder 500.000 Rubel im Monat an Gewinn hat oder an Gehältern. Es ist ein Flat-Tax-Satz, der relativ einfach ist. Also man kommt hier ohne Steuerberater aus. Man gibt einfach alle Einkünfte, die man hat, die übrigens auch elektronisch allesamt erfasst sind. Man hat ein Bürger-E-Konto und das Finanzministerium berechnet für jeden hier Residierenden, also das sind jetzt nicht nur Staatsbürger, sondern für jeden, der hier als seinen Steuersitz hat, wie ich seit mittlerweile 2,5 Jahren, berechnet die Abgaben. Und da würde ich sagen, erspart man sich schon mal einen Steuerberater, weil ich habe für die Buchhaltung im Monat als Freie, habe ich damals schon ziemlich viel gezahlt, monatlich, um meine gesamten Abgaben, Einnahmen und so weiter über die Excel-Datei richtig dem Steuerberater vorzulegen. Und der Steuerberater kostete dann im Jahr auch noch einmal ein sattes Honorar. Den erspart man sich hier, den Steuerberater. Und das sind auch schon mal ein paar tausend Euro weniger. Und man kann sich als Mit-30er Unternehmer, ich kenne ja einige junge, tüchtige Leute, die welche Firmen auch immer aufgebaut haben, man kann sich mit Mitte 30, 40 etwas aufbauen. Also man arbeitet nicht Hand, Mund, wie ich das auch fast 30 Jahre als Selbstständige in Österreich tat, wo man überhaupt nichts mehr auf die Seite legen kann. Ich habe in Österreich 37 Jahre lang Steuern gezahlt und da bleibt nicht viel übrig, obwohl ich noch das Glück hatte, dass ich ein kleines Haus mir erwerben konnte, das ich um 100.000 Euro gekauft habe und dann stückweise renovierte, weil das war ein sehr einfaches altes Haus. Aber bei den heutigen Preisen kann man sich, wenn man in der Lebensmitte steht, in Deutschland, Österreich, Frankreich nichts mehr aufbauen. Und das kann man aber immer noch in Russland. Was in Russland schwer wiegt und was allen Unternehmen wirklich eine große Last ist, das sind die Kreditzinsen. Also die sind gewaltig hoch. Also die lagen vor all den Verwerfungen bei circa 9%. Sind aber mittlerweile auf 20 bis gar 30% gestiegen. Man kann eigentlich sich wirklich nicht einen Kredit leisten. Es investieren auch die Unternehmer nicht. Ja. Also das hat jetzt weniger mit allgemeinen Unsicherheiten zu tun, die vielleicht im EU-Raum sehr stark schwiegen, auch in den USA, wo Planungssicherheit nicht vorhanden ist. Aber es ist wirklich die gewaltige Kreditzinsenlast und das wird auch offen kritisch diskutiert. Ich habe das bei ein paar Debatten schon erlebt, wo ob Klein- oder Großunternehmer sagen, liebe Regierung, so geht das nicht weiter. Ja, wir können nicht Arbeitsplätze schaffen, wir können nicht ausbauen mit diesen Kreditzinsen. Und es kann sich auch ein normaler Bürger kann sich wirklich nicht jetzt einen Wohnraum leisten, den er per Kredit zurückzahlen muss. Also das sind alles Hemmschuhe.
Hm. Ja, da, auch hier sind natürlich die Kreditzinsen ordentlich nochmal angestiegen, aber Richtung 20-30% bewegen wir uns hier zum Glück noch nicht. Man muss dazu sagen, in Russland hat man natürlich auch, was die weiteren Nebenkosten angeht, wesentlich geringere Nebenkosten. Beispielsweise zahlt man viel weniger für das Tanken. Die Mietkosten sind geringer. Auch wenn man essen gehen möchte, kann man zu sehr günstigen Preisen essen gehen. Also generell ist das Leben in Russland doch noch wesentlich günstiger und rentabler als hier in Deutschland.
Und was natürlich hier vor allem wirklich gut funktioniert, ist die medizinische Versorgung. Also Sie bekommen einen Untersuchungstermin, Facharzttermin innerhalb von 2 Tagen. Ja. Sie bekommen einen Zahnarzttermin, Nottermin, da müssen Sie jetzt nicht im Zahnambulatorium irgendwo sitzen, sondern Sie bekommen sofort einen Zahnarzttermin. Da muss man nicht extra irgendwie zusatzprivatversichert sein. Und auch wenn man eine Familie hat, was, also sagen wir mal, Sie haben jetzt ein Gehalt von umgerechnet 2.000 Euro, was ein, sagen wir mal, gutes Gehalt ist, womit Sie aber in Deutschland oder Österreich nicht unbedingt eine Familie erhalten können, weil Sie müssen ja dort aus verschiedensten Gründen Ihre Kinder mittlerweile in Privatschulen schicken, weil die öffentliche Bildung nicht mehr funktioniert. Und Sie haben hier in Russland eine sehr gut funktionierende öffentliche Bildung. Sie haben ein gut funktionierendes Krankensystem, Gesundheitssystem. Und ich kann hier Kinder auch in Musikunterricht, Ballettunterricht, Gymnastik, Sommeraktivitäten schicken, die alle erschwinglich sind. Ja. Mhm. Und in den Schulen, also auch in den öffentlichen Schulen, hier im Dorf, die Schule, die meine Nachbarin ist, ich war da 2-3 Mal in der Schule und habe auch zu Mittag gegessen. Das ist gutes Schulessen. Also das hat nichts zu tun mit dem, was wir im Internat in Österreich bekamen. Das war wirklich ein Fraß in den 70er Jahren. Und hier ist das ein recht passables Schulessen.
Ja, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem in Deutschland ist verrottet, es ist marode. Wenn man hier einen Arzttermin möchte, muss man teilweise mehrere Monate warten. Wenn man dann noch gesetzlich versichert ist, hat man mit enormen Kosten zu rechnen monatlich von teilweise bis zu 1.000 Euro, die man zahlt im Grunde genommen dafür, dass man am Ende nichts rausbekommt. Also das, ja, sind wirklich sehr schlechte Zustände, die wir hier in Deutschland mittlerweile haben. Aber Frau Kneißl, lassen Sie uns diesen kurzen Abstecher in das russische Steuer-, Schul- und Bildungssystem kurz beiseite jetzt auch legen und uns mit den geopolitischen Ereignissen der vergangenen 7 Tage beschäftigen. Und lassen Sie uns auch gerne gleich mit dem ja doch wichtigsten und heißesten Thema zu sprechen kommen, denn die Friedensgespräche zwischen Kiew, Moskau und Washington sind jetzt in die nächste Runde gegangen. Die geplanten diplomatischen Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges, die jetzt für diese Woche in London angesetzt waren, die wurden in ihrer Bedeutung allerdings deutlich herabgestuft, denn US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff haben die Zusage ihrer Teilnahme zurückgezogen in letzter Minute, wobei letzterer, also Steve Witkoff, voraussichtlich in den nächsten Tagen erneut nach Moskau reisen wird und sich dort mit Präsident Wladimir Putin treffen wird. Der Grund für die Absage sind wohl grundlegend unterschiedliche Auffassungen über das weitere Vorgehen, wie jetzt CNN berichtet hat. Rubios Abwesenheit auch mit der Ankündigung der ukrainischen Seite zusammengehangen, dass Kiew ein zentrales Detail des Vorschlages der Trump-Regierung zur Beendigung des Konfliktes ablehnen wird. Dieser Vorschlag aus Washington, der beinhaltete auch die Anerkennung der Kontrolle Russlands über die Krim. Außerdem hat der Vorschlag auch einen Waffenstillstand entlang der Frontlinien des Krieges vorgesehen. Und wie jetzt Quellen der Washington Post am Dienstag zitiert haben, diese Quellen behaupteten dann bestätigend, dass die US-Vorschläge die formelle Anerkennung der Krim als russisches Territorium und eine mögliche Aufhebung der Sanktionen gegen Moskau auch als Teil dieses zukünftigen Abkommens beinhalten würden. Und ja, der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, dass Kiew nicht einmal die Anerkennung der Halbinsel Krim als russisch diskutieren werde. Und Donald Trump schrieb in Bezug auf diese Aussage bei Truth Social dazu, ich zitiere ihn einmal, diese Aussage ist sehr schädlich für die Friedensverhandlung mit Russland, da die Krim bereits vor Jahren unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Barack Obama verloren wurde und nicht einmal Diskussionspunkt ist. Und weiter führt Donald Trump aus, es sind aufrührerische Äußerungen wie die von Selenskyj, die es so schwierig machen, diesen Krieg beizulegen. Er hat nichts, womit er sich rühmen könnte. Die Situation für die Ukraine ist katastrophal. Er kann Frieden haben oder er kann auch 3 Jahre kämpfen, bevor er das ganze Land verliert. So Trump auf seiner Plattform Truth Social. Und ja, Trump und seine Regierung sind jetzt mit dem Tempo der Verhandlungen an beiden Fronten ungeduldig geworden und haben bereits signalisiert, dass sie die Bemühungen möglicherweise aufgeben werden. Wenn die USA feststellen sollte, dass sich nicht genügend bewegt, dann müssen wir uns vielleicht anderen Prioritäten zuwenden. Das sagte US-Außenminister Marco Rubio jetzt am Dienstag in einem veröffentlichten Interview. Ja, Frau Kneißl, wie schauen Sie da auf diese fortschreitenden Entwicklungen und wie wahrscheinlich halten Sie es auch, dass die USA, wenn vor allen Dingen auch von Seiten Kiews, von Seiten Selenskyjs dort keine weiteren Bemühungen mehr rund um diese Friedensverhandlungen zu erkennen sind, dass sie sich da womöglich doch rausziehen werden und sagen, wir haben jetzt andere außenpolitischen Prioritäten und sollen die mal selber machen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das Datum 20. April, letzter Kasamstag, war ja eine Art Frist, die von den USA auch immer wieder genannt wurde, um so etwas wie in Richtung Waffenstillstand, Feuerpause zu arbeiten. Und Trump hatte kurz vor dieser Frist gesagt, also wenn nichts weitergeht, dann ziehen wir uns zurück. Daraufhin wurde von Präsident Putin am Samstag überraschend eine Art Osterfriede, ein Easter Truce, also Waffenstillstand, Feuerpause, wie man es nennen will, erklärt für 30 Stunden, um das Osterfest sozusagen zu ermöglichen. Kleine Fußnote, in der Tradition der Kriegsführung der jüngeren Menschheitsgeschichte gab es traditionell derartige Waffenpausen für religiöse Feiertage. Also das ist allen Kulturen gemeinsam. Und es gab auch im Ersten Weltkrieg für Weihnachten, glaube ich, so eine Art Waffenpause einmal kurz, die militärisch jetzt nichts änderte, aber man hat zumindest versucht, aus moralischen, ethischen Gründen dem religiösen Feiern gerecht zu werden. Diese Osterfeuerpause, Osterfriede, wie es auch genannt wurde, auf den reagierte zunächst die Ukraine auch positiv. Und Zelensky meinte am Samstagabend noch, na lass den uns doch verlängern. Bedauerlicherweise wurde aber von allen Seiten weiter geschossen. Es war ja auch mehr eine Geste als jetzt eine echte technische Feuerpause, weil so etwas lässt sich nicht kontrollieren. Vielleicht haben gewisse Einheiten nichts davon gewusst oder waren bereits in einer solchen Vorbereitung für Bombardierungen, dass sie das nicht mehr gestoppt haben. Jedenfalls diese Idee des Osterfriedens war eine, würde ich mal sagen, aus weiter gefassten diplomatischen Gründen auch eine recht interessante Entscheidung, weil damit Moskau irgendwie Flagge zeigte und sagte, also von unserer Seite her kein Problem, wir machen das, ja. Es war eine Geste. Danach hatten wir dann die Ankündigung Washingtons, wir legen etwas vor. Und dieses Papier war offenbar das am Mittwoch veröffentlichte, in dem es eben heißt, mit all dem, was Sie eingangs zitierten, Anerkennung der Krim jedenfalls und vielleicht auch anderer Territorien, die sozusagen Russland und nicht mehr die Ukraine territorial und rechtlich kontrollieren würde, plus Sanktionsthema etc. Nicht nur, dass Zelensky sofort gesagt hat, kommt gar nicht in Frage, auch die Europäer haben gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir die Krim als russisches Staatsgebiet anerkennen. Und damit wurde diese Idee Trumps sowohl von ukrainischer als auch von europäischer Seite sofort torpediert. Also die haben, wenn man so will, gar nicht erst weitergelesen. Es war wirklich Hauptthema Krim und die Krim emotionalisierte offenbar alle. Weiter sehr, ob zwar ich mich sehr wohl zurückerinnere an das Jahr 2018, 2019, als ich in Gesprächen mit verschiedensten Vertretern aus EU-Staaten immer wieder zu hören bekam, die Krim wird Russland bleiben, also wird russisch bleiben. Das hatte sich herumgesprochen und nicht nur, weil es ein Referendum gab, in dem sich die Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim für einen Verbleib bei Russland ausgesprochen hatte, sondern weil es einfach auch für jeden, der ein bisschen ein historisches Hintergrundwissen hat, klar war, dass die Krim russisch ist, ja. Also und dass auch die russische Seite aus vielen Gründen, ja, da geht es jetzt nicht nur um die Bevölkerung, um die historische Frage, sondern auch um militärische Beweggründe. Der Hafen Sewastopol, das ist einfach der Zugang zum Schwarzen Meer und damit zu warmen Gewässern, den Russland zu keinem Zeitpunkt der Geschichte hätte aufgegeben. Ja. Und um die Krim wurde ja nicht jetzt zum ersten Mal gestritten. In Russland heißt es, die Krim ist entweder russisch oder türkisch. Punkt. Ja. Also da fällt das Wort Ukraine gar nicht, weil die Ukraine ist eine Schöpfung Lenins. Die Nationalitätenfrage, die übrigens von Lenin und Stalin in den 1920er Jahren sehr umfassend behandelt wurde und wo man sozusagen dann auch einen ukrainischen Nationalstaat innerhalb dieser sozialistischen Föderation von Sowjetrepubliken schuf, da wurde die Staatsnation Ukraine erstmals geschaffen mit der Gründung der UdSSR. Und laut der damaligen Sowjetkarte war die Krim ja auch noch nicht ukrainisch, wenn man so will, sondern sie war immer noch russisch. Und es war dann erst Gruschtschow, der Nachfolger von Josef Stalin, der die Krim in gewisser Weise der Ukraine zuschlug, ja, was immer da die Beweggründe waren. Aber das alles fand sozusagen im Rahmen der, der Föderation der Sowjetrepubliken statt. Aber die Krim ist ein historisch brisantes Thema immer gewesen. Nur sie war nie ein Thema Moskau-Kiew, sie war immer nur ein Thema Moskau-Konstantinopel.
Mhm. Ja, und die zentrale Frage, die jetzt eben im Raum steht, wie geht es da weiter mit diesen umkämpften Regionen, nicht nur die Krim, sondern auch die vier von Russland annektierten Gebiete, wie es ja immer heißt. Auch die sind weiter ein wesentlicher Teil der Verhandlungen. Steve Witkoff beispielsweise betont auch immer wieder, dass in diesen Regionen überwiegend Russisch gesprochen wird, dass die Menschen, die dort leben, einen starken, entweder historischen oder eben auch familiären Bezug zu Russland haben und dass der große Teil der dort lebenden Bevölkerung sich eben stärker zu Russland als zur Ukraine hingezogen fühlt. Und jetzt hatte ich kürzlich in einem Gespräch mit einem Bekannten, der meinte, um diese verzwickte Situation zu lösen, solle man doch einfach in diesen vier Regionen inklusive der Krim erneut ein Referendum durchführen unter internationaler Beobachtung. Und dann wird man als Ergebnis sehen, dass diese Bevölkerung, die dort lebt, sich wahrscheinlich größtenteils zu Russland hingezogen fühlt, dann müsste man dieses Referendum auch international anerkennen und dann sei die Sache vom Tisch. Was halten Sie von diesem Vorschlag, Frau Kneißl, wie stehen Sie dazu?
Ja, warum nicht? Also wir hatten das auch nach allen großen Kriegsgeschehen. Ich erinnere mich auch zum Beispiel Erster Weltkrieg, die Frage, eine Stadt, die ich ein wenig kenne, Schopron, Ödenburg auf Deutsch, war sehr nahegelegen, wo ich einst lebte in Österreich. Auch dort gab es ein Referendum, Kärnten-Referendum 1920er Jahre, also Slowenien oder Österreich, weil gemischte Bevölkerung und weil unklar war, für welchen neuen Nationalstaat sich die dort ansässige Bevölkerung entscheiden würde. Also derartige Referenden gab es, gibt es. Erinnere auch ein Kurdenreferendum für den kurdischen Staat im Irak. Das wurde dann wieder abgeblasen von den USA, weil sich die Mehrheit für den unabhängigen Kurdenstaat entschieden hatte vor einigen Jahren. Also Referendum, warum nicht? Und die Situation mit diesen von Russland 2022 eingegliederten Republiken eben Donbass und der anderen neue Oblast, da ja, also ich will da niemandem vorgreifen, aber die Idee ist grundsätzlich nützlich. Was glaube ich jetzt aber in diesen Bemühungen für einen Neuanfang sich zeigt, ist, es wurde sofort zurückgewiesen und es wurde ja auch in Reaktion auf diesen US-Vorschlag ist man gar nicht auf die Details eingegangen, sondern in London hätte am Mittwoch eine Konferenz der Außenminister stattfinden sollen, um Ukraine-Thema zu diskutieren. An der hätte auch der US-amerikanische Außenminister und auch Steve Witkoff, glaube ich, teilnehmen sollen. Wurde von europäischer Seite sofort abgesetzt. Es trafen sich dann nur untere Sachbearbeiter, aber nicht auf politischer Ebene. Und ich würde sagen, die Zurückweisung erfolgt ja nicht nur seitens der Ukraine, sondern sie erfolgt seitens der Europäer, also EU plus Großbritannien. Und das ist, sagen wir mal jetzt langfristig gesprochen, das Brisantere noch, weil ich kann ja manches nachvollziehen, wenn ich mich jetzt in die Schuhe eines Ukrainers versetze, der sagt, Krim, das war sozusagen ganz hoch auf der Agenda. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ich mich in die Schuhe eines Durchschnitts-EU-Politikers versetze, eines deutschen Außenministers oder einer Kaya Kallas, weil die Krim ist seit 2014 russisch und die Krim war vor 2014 russisch. Ja? Von der Bevölkerung her, von der, vom Selbstverständnis. Und das heißt, man ist gar nicht auf die anderen Punkte dieses Witkoff-Trump-Plans eingegangen von europäischer Seite. Und was das nun bedeutet für Washington, das wird jetzt das politisch Interessante sein, weil ich würde mal davon ausgehen, dass man sich in Washington sagt, okay Leute, ihr habt alles, was wir versuchten, zurückgewiesen. Mit Russland sind wir ins Gespräch gekommen. Wir können uns jetzt auch vorstellen, dass wir zumindest bilateral gewisse Sanktionen aufheben. Übrigens auf russischer Seite will man gar nicht die Aufhebung sämtlicher Sanktionen. Das hatten wir auch in unserer Debatte letzte Woche in St. Petersburg. Da waren Unternehmer aus dem Erdölsektor auch mit unserem Tisch, die gesagt haben, die Sanktionen haben uns sehr geholfen zu diversifizieren und unsere Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Wir wollen gar nicht die Aufhebung aller Sanktionen. Wir wollen nicht jetzt sozusagen eine Tür und Tor öffnen für westliche Unternehmen. Wenn die zurückkommen wollen, dann nur unter ganz klaren Bedingungen, die wir festsetzen. Aber russische Unternehmen sollen Vorrang haben. Wir haben in den letzten 3 Jahren hier einiges aufgebaut und daher nur ganz grundsätzlich angemerkt, in Russland ist man jetzt nicht gierig darauf, dass die Sanktionen aufgehoben werden, sozusagen als ein Leckerli für Wohlverhalten. Man hat Russland nicht in die Knie zwingen können, man hat nicht eine Verhaltensänderung erzeugen können, also coercive diplomacy, wie das in US-amerikanisch heißt. Sondern man hatte eigentlich die russische Wirtschaft ihr einen Booster verschafft. Und daher wäre meine Vermutung, jetzt als nächster Schritt wird man in Washington sagen, gut, das Ukraine-Dossier, wir taten, was wir konnten, funktioniert nicht. Ihr Europäer schaut, wie ihr damit vorankommt. Vielleicht auch, das ist jetzt nur eine wirkliche Vermutung, vielleicht sagt dann auch, seit auf Regierungsebene heißt es dann in Washington und im Übrigen, Waffen großen Stil oder Intelligence Sharing machen wir nicht mit euch Europäern. Seht, wie ihr weiterkommt. Es ist euer Konflikt, es ist nicht unser Konflikt. Und wir machen jetzt weiter unsere bilaterale Normalisierung mit Russland. Also das ist meines Erachtens die Folge. Und ich habe das auch in Vorträgen in den letzten Wochen und in Artikeln immer wieder gesagt. Dieser Neustart zwischen Washington und Moskau ist in allererster Linie ein bilateraler. Da spielt die Ukraine ein Thema, aber sie ist nicht das einzige Thema und ab heute auch nicht mehr das Hauptthema, weil man eben gesehen hat, die Bemühungen fruchten nicht. Und man wird daher jetzt das Thema Ukraine aus Washingtoner Sicht beiseite lassen.
Ja, das ist ein mögliches Szenario. Auch Donald Trump hat jetzt ja diese Woche nochmal betont, dass es mit Wladimir Putin und der russischen Seite einfacher ist zu verhandeln, während mit Zelensky er mit ständigen Widerständen konfrontiert ist. Auch da versucht er eben Druck auszuüben, aber es ist auch ein mögliches Szenario, Frau Kneißl. Da gehen wir jetzt mal nicht von aus, aber es könnte doch so passieren, dass die USA sich zurückziehen werden aus diesen Verhandlungen und das Ganze dann eben doch auf dem Schlachtfeld geregelt wird, zu Ungunsten natürlich der Ukraine, die dann womöglich noch weitere territoriale Einschnitte erleben müsste. Dann lassen Sie uns auch für diese Woche diesen Konflikt mal beiseite legen, Frau Kneißl, und unseren Blick ein wenig weiten, denn bei einem Anschlag in Indien sind jetzt diese Woche 26 Menschen getötet und 17 verletzt worden. Dort hatten mutmaßliche Extremisten das Feuer auf Touristen eröffnet. Es ist der schlimmste Angriff dieser Art in dem Land seit fast 2 Jahrzehnten. Der Angriff ereignete sich am Dienstag auf einer Wiese in dem landschaftlich reizvollen Bundesgebiet im Himalaya. Unter den Toten waren 25 Inder und ein Nepalese. Eine bis dato wenig öffentlich wahrgenommene militante Gruppe, der sogenannte Kaschmir-Widerstand, bekannte sich in einer Social-Media-Botschaft zu dem Anschlag. Sie drückten in diesem Beitrag ihre Unzufriedenheit darüber aus, dass mehr als 85.000 Fremde, wie sie sie nennen, in der Region angesiedelt worden seien und einen demografischen Wandel zu Lasten der Muslime verursachten. Ja, und jetzt ein Tag nach dem Anschlag am Mittwoch hat Indien eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen den Erzfeind Pakistan beschlossen. Das Außenministerium kündigte die Schließung des wichtigsten gemeinsamen Grenzüberganges sowie die Aussetzung eines Abkommens über die Verteilung von Wasserressourcen an. Und gestern, am gestrigen Donnerstag, hat Indien dann die Bombe platzen lassen und die Ausreise aller pakistanischen Staatsbürger bis zum 29. April aus Indien angeordnet. Das Außenministerium sagte am Donnerstag in Neu-Delhi dazu, alle pakistanischen Staatsbürger, die sich derzeit in Indien aufhalten, müssen das Land vor Ablauf ihrer Visa verlassen. Als Reaktion darauf kündigte Pakistan an, seinen Luftraum für alle indischen Fluggesellschaften zu sperren und den Handel mit Neu-Delhi mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Ja, außerdem wurden auch mehrere pakistanische Diplomaten aus Indien ausgewiesen. Indien will darüber hinaus auch seine Verteidigungsattachés in Pakistan abziehen und die Zahl seiner Mitarbeiter in Islamabad von 55 auf 30 reduzieren. Ja, und indische Medien sahen jetzt auch eine mögliche Verbindung des Terrorangriffs mit der Indienreise des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance, der am Montag noch Gespräche mit Modi geführt hat und danach Fortschritte auf dem Weg zu einem gemeinsamen Handelsabkommen verkündet hatte. Schon früher hätten Terroristen Anschläge mit Besuchen ausländischer Gäste koordiniert, so hieß es in indischen Medien. Ja, Frau Kneißl, was kommt denn da jetzt für ein Konflikt auf uns zu? Wird sich das Ganze doch noch diplomatisch klären lassen? Oder glauben Sie, dass da jetzt womöglich gar ein militärischer Konflikt zwischen Pakistan und Indien anstehen könnte? Wie schätzen Sie da die Lage ein?
Also ich bin zum einen erschüttert über diesen Dominoeffekt, der da so rasch losgegangen ist. Also das ging ja wirklich innerhalb von Stunden Schlagabtausch nach dem mörderischen Anschlag, wo offenbar die Attentäter die Touristen, bevor sie sie erschossen, fragten, welche Religion sie hätten, und dann erschossen sie sie. So lief das ab, dass eben dann gleich diese Kette an Schritten erfolgte, bis hin zur Möglichkeit, dass es zwischen zwei Nuklearmächten, ja, das ist vielleicht auch in Erinnerung zu rufen, es zu einer offenen Auseinandersetzung kommen könnte. Rufen wir uns kurz in Erinnerung, im Jahr 1998, glaube ich, war das, sehr zur Überraschung sämtlicher Geheimdienste, verkündeten sowohl Pakistan als auch Indien, dass sie sozusagen über nukleare Streitkräfte verfügten. Die haben sozusagen ja relativ geheim an der Bombe gebaut. Das ist das eine. Was die historische Genese dieses Konfliktes anbelangt, so fing das alles in London an. Das britische Empire hatte sozusagen die indische Perle, die Queen of England auch zur Kaiserin von Indien machte, bis 1947 in fester Hand. Die Briten konnten sich kein Leben ohne Indien vorstellen. Also das war für sie sozusagen Teil ihrer Wirklichkeit. Ich will jetzt nicht auf den indischen Befreiungskampf und alles im Detail eingehen. Habe mich damit auch nicht so genau beschäftigt, aber Indien mehrfach besucht. Und diese Thematik muss man einfach ein bisschen auch im Hinterkopf haben, wenn man sich mit Weltpolitik beschäftigt. In der UNO ist das Thema Jammu und Kaschmir ein Dauerthema, was Menschenrechte und Stabilität anbelangt, ohne dass es hier je zu einer finalen Lösung kam. Jedenfalls zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit Indiens kam es auch damals bereits zu sehr, sehr schweren innerethnischen, also zwischenethnischen Kämpfen, Hindus versus Muslime, ganz grob gesagt. Also die Situation war noch um einiges komplexer. Jedenfalls entlang der sehr künstlichen Grenzen, die Lord Mountbatten und Anthony Eden, der damalige britische Außenminister, zogen, entstand zum einen der Bundesstaat Indien, zum anderen zwei Gebiete, nämlich Pakistan und Bangladesch, die einen muslimischen Staat bilden sollten. Aber sie waren natürlich sozusagen getrennt, physisch sehr, sehr stark getrennt. Wir hatten dann in den 1970er Jahren neuerliche Kämpfe, damals entstanden eben Bangladesch und Pakistan, diese Grenzen sind wirklich sehr fragwürdig. Sie wurden auf dem Kreisbrett London gezogen. Und in gewisser Weise haben wir hier auch einen alten, eingefrorenen Konflikt. Also die Idee, dieser Begriff des Frozen Conflicts haben wir in den 90er Jahren kennengelernt im ehemaligen Jugoslawien, im Kaukasus, wo Konflikte plötzlich wieder ausbrachen, die historisch immer irgendwo vor sich hinschwelten, die dann nicht gelöst wurden, sondern über Feuerpausen, internationale Interventionen eingefroren wurden, die aber jederzeit wieder hochkommen können. Also das gilt nicht nur für das, was wir jetzt gerade hier in Jammu und Kaschmir erleben und in der größeren Auseinandersetzung Indien versus Pakistan, sondern das kann auch jederzeit in Bosnien wieder passieren. Das kann jederzeit auch wieder im Kaukasus passieren. Also das sind alte Konflikte, die in den 90er Jahren eskalierten und dann gestoppt wurden, aber nicht gelöst wurden. Also Conflict Management und nicht Conflict Resolution. Da stehen wir. Wer kann vermitteln? Wer könnte hier irgendetwas ausrichten? Wir werden sehen. Es ist an sich haben sowohl Washington, als auch Moskau, als auch Peking zu diesen beiden Kontrahenten intensive Beziehungen und kein Interesse, dass es zu einem größeren Schlagabtausch kommt. Also sie sind wichtige Handelspartner, sie sind aber natürlich auch, was das Demografische anbelangt, wären das gewaltige Tragödien, weil sehr, sehr viele Menschen zu Schaden kommen könnten. Und wir werden sehen, wer sich hier wie durchsetzen kann, einschalten kann. Aber das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wie gesagt, überraschend, ich würde auch sagen für mich fast schockierend, ist, wie rasch diese Eskalationsspirale hochgedreht wurde. Ich hätte das nicht erwartet. Ich las über den Anschlag und sagte mir, ja, ein schlimmer Anschlag. Es gab dort immer wieder Anschläge. Das führte dann zu Verstimmungen, das führt zu Ausweisungen von Diplomaten, das führt zu Verbalattacken. Aber das, was sich hier jetzt gerade abspielt in diesen Tagen, ist doch schockierend überraschend.
Ja, und da werden wir weiterhin hier beobachten, wie sich dieser Konflikt dort jetzt entwickeln wird. Damit hat Indien mit der Ausweisung aller pakistanischen Bürger aus dem Land sicherlich jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass man dort schnell eine diplomatische Lösung, wie auch immer diese aussehen könnte, womöglich findet. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch ja noch auf ein Ereignis zu sprechen kommen, das ein historisches Ereignis ist, denn das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, ist tot. Er verstarb am Ostermontag im Alter von 88 Jahren. Das teilte der Vatikan am Montagvormittag mit. Ein Sprecher des Vatikans hat außerdem mitgeteilt, dass Papst Franziskus an einem Schlaganfall verstorben ist. Der Schlaganfall habe wohl Blutungen im Gehirn von Franziskus verursacht, das zu einem Herzversagen geführt hat. So hieß es ganz offiziell. Der aus Argentinien stammende Papst stand jetzt seit 2013 an der Spitze der katholischen Kirche, war bekannt für seine volksnahe Art und seine Reformbestrebungen. Und noch am Ostersonntag hatte Franziskus trotz gesundheitlicher Schwäche am Gottesdienst auf dem Petersplatz teilgenommen und den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi gesprochen. Außerdem hat er auch am gleichen Tag noch den US-Vizepräsidenten J.D. Vance in Empfang genommen, der das auch auf Social Media teilte und einige dann doch eben sehr erschrocken waren, als sie am nächsten Tag die Todesmeldung vom Papst reinbekommen oder erfahren haben. Ja, und jetzt steht in der Sixtinischen Kapelle in Rom erneut eine Konklave an. Die Papstwahl steht an, Kardinäle aus aller Welt, sofern sie das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden den 267. Pontifex der Kirchengeschichte wählen. Nach katholischer Tradition geht dem Konklave eine 9-tägige Trauerzeit voraus, das sogenannte Novendiale. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese ja wirklich traurigen Tage jetzt verfolgt und was sind denn auch Ihre Gedanken noch an Papst Franziskus? Wie wird dieser argentinische Papst der Welt in Erinnerung bleiben, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Ich habe es am Montag wirklich nur am Rande mitbekommen. Ich bin damals nach Medici Novgorod im Auto gefahren und dann hatte dort einen ganzen Tag Unterricht. Also war mit anderen Dingen beschäftigt, aber ich las dann nächtens die verschiedensten Kommentare, Berichte und es ist dann doch immer wieder interessant, wie stark das medialen Niederschlag findet. Also in Zeiten, wo eigentlich kaum mehr Menschen sich mit Religion, Kirchgang beschäftigen, ist dann der Tod eines Papstes und die Idee, die Spekulation, wer könnte es denn werden, beschäftigt dann doch wieder fast alle Chefredakteure, zumindest in Europa und vielleicht auch darüber hinaus. Also das, was ich da so im Blätterwald überflog, da ist das das Hauptthema gewesen zwischen Montag und Mittwoch und wird natürlich mit dem Papstbegräbnis am Samstag dann neulich im Zentrum der Berichterstattung stehen. Und das ist in gewisser Weise das, unter Anführungszeichen interessante, aber vielleicht auch etwas ironische, weil wer beschäftigt sich sonst schon noch mit Kirche? Und hier geht es dann aber doch offenbar in allererster Linie um einen besonderen Souverän, der gestorben ist, weil er ist das Oberhaupt des Vatikanstaates, zu dem Stalin einmal gesagt haben soll, der Vatikan, wie viele Truppen hat er? Ja, also das war, um einzuschätzen, wie wichtig oder unwichtig ist das? Oder wie viele Divisionen, glaube ich, war die Frage. Der Papst hat aber dann doch auch wiederum eine sogenannte Soft Power über die hunderten Millionen von Gläubigen, die sich übrigens nicht in Europa oder in Nordamerika befinden, sondern im sogenannten globalen Süden und Osten. Also die größten Gemeinden von Katholiken befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent, in Lateinamerika, in Südostasien, aber nicht in der nordwestlichen Hemisphäre, was vielleicht, nur mit einem großen Vielleicht, auch Folgen haben könnte für den Nachfolger, weil immer wieder die Rede war, es sollte doch ein Papst aus dem Süden werden. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, der Vatikan ist eine machtpolitische Instanz. Ja? Und ich glaube, es tut sich dort jeder schwer, der in erster Linie Theologe ist, wie es Benedikt war, oder in erster Linie sich in Tradition der Franziskaner und des Franz von Assisi, wie das eben Papst von Franziskus tat, sich den Armen und den Benachteiligten widmen möchte. Das funktioniert im Vatikan nicht, wenn ich mir das so erlauben darf, zu kommentieren. Ich habe den Vatikan als Studentin einmal aufmerksamer beobachtet und auch besucht, als ich für meine Dissertation arbeitete. Und ich habe selten so viel Intrige und Machtpolitik und Misstrauen spürbar erlebt, wie dort auf den Gängen des Vatikans. Also dort herrscht keine fröhliche Stimmung. Das ist eine Schlangengrube. Und dort hat sich ein argentinischer Papst, der noch dazu ein Jesuit war, was man nicht unterschätzen darf. Ja? Die Jesuiten hatten noch nie einen Papst gestellt. Francisco war der Erste. Da sich sehr, sehr schwer tat. Und ich erinnere mich aus gewissen fundamentalkatholischen Kreisen, die ich noch in Wien kannte, mit denen ich befreundet, aber das war mal bei einer Begegnung in Stift Heiligenkreuz, das übrigens von Henkel Donnersmarck sehr, sehr ins Geschäftsleben auch hineingetragen wurde. Und ich erinnere mich dort an eine Debatte, wo so mancher Angehörige dieses Stiftes meinte, ja, also im Vatikan, da geht's drunter und drüber und der Franziskus hat nichts in der Hand und sozusagen die alte Garde von Papst Benedikt, der ja zurücktrat 2013, aber nebenbei noch immer irgendwie wahrscheinlich nicht nur physisch präsent war, sondern auch anderswertig. Da herrschte ein kleines Chaos und wie gesagt, das ist eine Machtzentrale und intrigant, vielleicht noch viel mehr Schlangengrube als es Wien ist, das ist der Vatikan. Und was wird vom Erbe des Franziskus bleiben? Er sah sich in der Nachfolge dieses Franz von Assisi und er wollte in gewisser Weise für die Armen und Benachteiligten da sein. Ich machte einen kleinen Post auf meinem Telegram-Kanal und da gab es dann sehr kritische Anmerkungen auch rund um Franziskus. Und natürlich kann man das alles noch diskutieren und ihn kritisch sehen. Ich habe ihn auch kritisiert. Also ich habe seine Aussagen rund um alle Migranten können doch nach Europa kommen auch kritisiert. Ja, aber andererseits hat er, glaube ich, doch auf eine sehr spezielle Art und Weise auch verstanden, irgendwie dieses schwierige Schiff Kirche zu lenken. Er war der erste Papst, der den Irak besuchte. Er wollte an die Stätten Mesopotamiens Ur, also wo der Legende nach die Väter, die alten Patriarchen Abraham, Isaak kamen. Ja. Er wollte, glaube ich, aufrichtig auch im Russland-Ukraine-Konflikt mitwirken. Und er wurde in Russland eigentlich sehr positiv wahrgenommen, nämlich als jemand, der die russische Position auch verstand und nicht Russland jetzt als das Böse darstellt. Also auch das war eine Stimme, die sich abhob von dem, was wir sonst so in dieser Geräuschkulisse rund um Russland erleben. Und er hat er hat mit seinen Enzyklika, Laudato Si beispielsweise, ich glaube, das war die erste Enzyklika, auch ein sehr starkes Plädoyer für die Umwelt gehalten. Vielleicht auch das in der Tradition von Franz von Assisi. Also er hatte vielleicht nicht so starke Ecken und Kanten wie ein Benedikt, der in erster Linie ein ziemlich kühler Theologe war. Er war wiederum mehr so der Hirte, der eben auf das Leben zuging und sich nicht scheute, volksnah zu sein, was ein Benedikt sicherlich nicht war. Und ich weiß auch nicht, wie er es sozusagen handhabte, solange Benedikt noch lebte, dass er das alles sozusagen, diesen ganzen Laden in Schwung hielt. Er hat versucht zu reformieren, aber das ist in dieser Schlangengrube ein Ding der Unmöglichkeit. Und was ich glaube, was vielen in Erinnerung bleiben wird, Sie haben es zitiert, ist, dass er nach wirklich sehr schwerer Krankheit am Ostersonntag es sich nicht nehmen ließ, noch den Segen Urbi et Orbi auszusprechen, dass er dort noch präsent war, dass er noch einmal auf den Platz ging, wie er also es unbedingt wollte. Offenbar war eine seiner letzten Aussagen zu seinem Helfer und Pfleger, glauben Sie, schaffe ich es, noch einmal auf den Platz zu kommen? Und der meinte, ja, sie schaffen es. Also so konnte er noch einmal auf den Petersplatz. Und dass er am Ostersonntag dann verstarb, das ist, vielleicht hatte da ein kleiner göttlicher Funken auch seine Rolle gespielt. Aber dieser Tod ist wird in Erinnerung bleiben. Und ich sage immer, wie wir aus diesem Leben scheiden, ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und ich glaube, er hatte einen guten Abgang aus diesem Leben.
Hm. Ja, das war ein Abgang mit Würde, mit Anstand, mit Tradition. Und vielleicht, wie Sie gesagt haben, hat ja auch ein göttlicher Funken da doch eine Rolle mitgespielt, wer weiß. Frau Kneißl, mit dieser letzten finalen Einschätzung, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diese wie immer sehr interessante Folge und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Ich vermute, Sie sind dann wieder bei sich in der Heimat. Ich werde auf jeden Fall auch hier in meinem kleinen bayerischen Dorf zugegen sein und ja, hoffe, dass Sie viel Sonne und angenehme Temperaturen und schönes Wetter haben, Frau
Kneißl. Vielen Dank, lieber Flavio, für all die guten Wünsche. Ich freue mich auch auf ein Wiedersehen, uns allen einen guten beginnenden Mai. Ich glaube, es ist dann schon der 2. Mai, wenn wir uns widersprechen, ja.
Richtig, es ist dann schon der Lenz, der angebrochen hat. Der Mai steht vor der Tür. Auch an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und jetzt wünsche auch ich Ihnen noch einen schönen Sonntag, schönen Montag oder wann auch immer Sie diese Folge hören und ja, bis zur nächsten Woche, zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.